Julian, kennst du das? Weißt du, was das ist? Erkennst du das hier im Video?
Ladekabel.
Es ist ein Ladekabel. Und ich hasse Ladekabel. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist eine absolute Katastrophe. Ich hatte zum Glück oder habe zum Glück immer eins in Reserve. Und irgendwann merkt man dann, ja, wenn das hier oben zwischen dem, ich sag mal, dem Lightning in dem Fall, dem Lightning-Stecker und dem Kabel so ein bisschen brüchig wird, ne? Und das kommt das Kabel durch, dann weiß man 2-3 Tage noch und das Ding ist gelaufen. So, jetzt habe ich mir welche bestellt und zwar ganz viele und mich ärgert das einfach, weil ich würde auch mal 15 Euro für so ein Kabel ausgeben und dann hält es ewig. Aber irgendwie ist das bei mir nie der Fall. Hast du auch immer Probleme mit dem Ladekabel?
Durchaus und vor allen Dingen hatte ich zuletzt auch eins vergessen auf dem Weg ins Trainingslager. Da habe ich rot-weiß Essen begleitet und dann muss ich an der Tankstelle nachlegen und das ist ja dann, da redest du dann nicht mehr von 15, sondern irgendwie so von 25 Euro und dann musst du nehmen, was kommt, ne? Also bist du dem ausgeliefert. Das ist dann sehr, sehr ärgerlich. Dann wuselst du noch in allen Taschen, guckst noch irgendwo im Auto, ob es doch noch irgendwo liegt, aber dann bist du zur Notlösung gezwungen und zahlst auch noch drauf.
Ja gut, in dem Fall vielleicht auch Spesen bei dir, wenn du beruflich im Trainingslager warst. Ja, hier fliegt übrigens eine Fliege durch mein Zimmer. Ich musste alles schließen, weil wir haben ja wieder 35 Grad. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bist du da in einer Dachgeschosswohnung? Du hast ein flaches Dach, wollte ich schon sagen.
Ja, aber, doch. Aber jetzt, da es ja gestern in der Nacht, hat es ja Gott sei Dank nochmal abgekühlt, dann geht's jetzt noch. Ich guck mal, gerade hier sind es noch 22,6 Grad.
Okay, ja.
Wenn jetzt 3-4 Tage die Hitze wieder steht.
Ja, ich habe das jetzt anders gemacht als beim letzten Mal, aber es soll in Dortmund nur 2 Tage heiß sein. Und erstmal, hallo und herzlich willkommen zur schwarz-gelben Runde. Das ist der Kollege Julian Witzel und ihr merkt, er hat beruflich ein bisschen was mit Fußball zu tun, ja? Weil sonst wäre er nicht im Trainingslager von Rot-Weiß Essen gewesen. Wo waren die?
In Bad Griesbach, einem wunderschönen Ort in Niederbayern. Viele Thermen, noch mehr Golfplätze und ganz viele Rentner.
Und ein junger Reporter anscheinend.
Ja, ich war auch mit dabei, genau. Und so, noch so 50 Fans. Sehr schönes Wetter. Da war es, das war vor 2 Wochen, da war es hier auch, also in NRW, deutlich heißer als da. Ich glaube, da waren es hier auch nochmal, kam ja nochmal so eine Welle mit 35, 36 Grad über 2-3 Tage. Da waren es immer so angenehme 30, 28 und ging halt auch so ein bisschen so ein Lüftchen. Also es war schon zum Arbeiten eigentlich sehr entspannt und schön. Kann ich nicht anders sagen.
Ich bin heute hier wieder nur im T-Shirt unterwegs, weil ich spare mir den Hoodie. Ja, hier läuft auch der Ventilator und ich habe da noch so ein anderes Gerät, das kann ich mit der Fernbedienung jetzt einschalten, wenn ich will. Aber im Moment ist es noch in Ordnung. Vergesst nicht, liebe Leute, ausreichend trinken. Prost, ne?
Ja, gut Schluck.
Ah, lecker. Ist aber nur Wasser mit ein bisschen Zitrone. Von daher kann ich euch beruhigen. Ja, Julian, du bist für die Funke Mediengruppe unterwegs. Was machst du denn da genau, um dich mal kurz vorzustellen?
Ich bin zum einen Online-Redakteur und unterstütze da dann natürlich auch unsere Reporter-Teams, unter anderem dann die Kollegen Jonas Ortmann und Christian Wob, die ja bei uns für den BVB zuständig sind. Dann haben wir noch Schalke im Portfolio, den VfL Bochum und zur anderen Hälfte, sage ich jetzt mal, bin ich auch noch als RWE-Reporter in der dritten Liga unterwegs. Und darüber hinaus, ich sage jetzt mal freiberuflich, hobbymäßig bin ich selber großer Anhänger des ersten FC Köln und habe deswegen mit dem Kollegen Ralf Friedrichs den FC-Podcast FC Thekenphilosophen.
Okay, dann ist der Kollege der Philosoph und du bist an der Theke?
Nein. Mal so, mal so.
Ja, nee. Also, weil die Leute sich wahrscheinlich gewundert haben, Funke, die berichten ja gar nicht über den ersten FC Köln. Warum lade ich den jetzt ein, um ausgerechnet über Said El-Mala ein bisschen ausführlicher zu sprechen? Das werden wir heute auf jeden Fall tun. Borussia Dortmund hat heute ein Testspiel absolviert. Deutsche Mittagszeit in Osaka, 12 Uhr deutscher Zeit halt, hat das mit 0-1 verloren. Ich muss zugeben, ich habe nur die erste Hälfte gesehen. Und nachdem ich dann hinterher gesehen habe, ist tatsächlich gar nichts mehr passiert, habe ich mir die zweite Hälfte geschenkt. Ich bitte das nachzusehen. Ich musste ein bisschen was machen im Handball. Und deswegen kann ich zur zweiten Hälfte nichts sagen. Es haben mich aber Nachrichten erreicht von Leuten, die sagen, ja, ist doch nur Kommerz. Es ist alles nur Kommerz. Der erste FC Köln, wo machen die denn ihr Trainingslager? Ist doch eigentlich ein sympathischer Club und so weiter und so fort. Der ist ja überall gerne gesehen. Sind die auch im Ausland unterwegs?
Ja, die sind in Tirol. Ja.
Da lässt sich's aushalten. Ne? Also, ist ganz nett da, finde ich.
Sind auch einige Fans dabei. Genau, wie jedes Jahr, glaube ich. Ach, Kitzbühel. Ist das Tirol? Ja, Kitzbühel, doch.
Ja, Kitzbühel ist Tirol. Ja, ja.
Ja, ja. Ich war gerade nochmal kurz nochmal am Nachdenken. Aber genau, die sind da seit, ich glaube, vergangenen Freitag sind sie abgefahren. Also sind jetzt schon 5-6 Tage vor Ort, haben auch nochmal ein Testspiel gegen Hertha BSC. Man wartet sehnsüchtig auf weitere Neuzugänge. Dabei geht es ja auch sehr massiv in den Medien darum, dass vielleicht noch einer erstmal geht, bevor weitere kommen. Mhm. Das hast du ja gerade schon mal nicht nur mehr als angerissen, sage ich jetzt mal. Und das betrifft ja dann wiederum die Vereine Dortmund und Köln, da kommen sie ja wieder in ein Boot.
Ja, da müssen wir gleich mal ein bisschen ins Detail gehen. Wir sprechen auch über das Thema Fanfreundschaft und das ist ganz interessant. Ich habe gestern hier an meinem bevorzugten Kiosk mit jemandem gesessen, das wusste ich gar nicht, der Mitglied in einer Ultragruppierung des ersten FC Köln ist. Ich sage jetzt nicht mal welche, das spielt keine Rolle und seinen Namen werde ich auch nicht nennen. Aber da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, finde ich, auf einer tollen Ebene und so weiter. Und es ist nicht so, dass ich die Ultras alle verteufle. Es gibt Dinge, die sehr, sehr positiv sind. Es gibt natürlich auch Dinge, die man negativ sehen muss. Und wir haben uns über das Thema Fanfreundschaft unterhalten. Es gibt eine Fanfreundschaft zwischen dem ersten FC Köln und Borussia Dortmund, die allerdings, und das wissen die wenigsten, zustande gekommen ist schon vor diesem ominösen Spiel Ende der Saison 2010, 2011, als der erste FC Köln dann Bayer Leverkusen geschlagen hat und der BVB vorzeitig am 32. Spieltag Deutscher Meister geworden ist, sondern die geht darüber hinaus, also da gab es bereits erste Kontakte, dann wurde das erst ein bisschen kritisch gesehen von den jeweils anderen Ultragruppierungen und mittlerweile hat sich das ja etabliert und ich habe dir vorher geschrieben, wir sprechen ein bisschen über Sinn und Unsinn und dazu hat er gestern was Interessantes gesagt, der Kollege, den ich da getroffen habe. Das fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Da möchte ich gleich auch noch drüber reden. Aber zunächst nochmal, gehen wir nochmal ein Jahr zurück. Da hatten wir ein schönes Pokalspiel zu Beginn, ne? RWE gegen Borussia Dortmund. Da bist du wahrscheinlich auch mit dabei gewesen.
Da war ich tatsächlich im Innendienst, aber ich hab's genau verfolgt und ja, war zwischenzeitlich auch so ein bisschen mehr drin mal für RWE, meine ich. Da gab es auch 2-3 größere Chancen. Ich kann mich an eine Riesenchance erinnern, wie Ramin Safi da allein auf Kobel zulief und dann aber nicht cool geblieben ist. Und dann war es irgendwie dort doch wieder so ein klassisches Pokalspiel, finde ich. Erste Runde, also der Erstligist, ja, ich würde jetzt sagen, der hat sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert, aber irgendwie schadlos gehalten. Am Ende triffst du dann doch mit fast eigentlich einer einzigen Aktion, würde ich sagen. Und spielst das Ding dann doch irgendwie nach Hause. Und es war ja generell auch eine sehr friedliche Stimmung da. Es war jetzt ja nicht so mega aufgeheizt. Das ist ja so ein bisschen ähnlich auch BVB, RWE, die können sich ja auch ganz gut leiden im Fanumfeld. Das ist ja so
ja,
ein
ja.
Dreieck fast Richtung Köln, RWE, BVB.
Ja, sozusagen das Bermuda-Dreieck, ne, der Fanszene. Ja. Könnte man auch so sagen. Aber okay, das gehört ja nach Bochum und vor allem fand ich letztes Jahr, es war eine tolle Atmosphäre im Stadion, es hat echt Spaß gemacht, das Spiel zu gucken und du hast es richtig gesagt, da war ein bisschen mehr drin für RWE und da konnte man dann ein bisschen erahnen, wo es für Borussia Dortmund vielleicht auch spielerisch hingeht. Das war, ich will nicht sagen symptomatisch für die ganze Saison, aber vielleicht dann doch. Aber wir wollen nicht zu sehr zurückblicken, wir wollen natürlich in die Aktualität schauen. Ich habe Hörerfragen bekommen, da war auch die Nummer mit der FIFA ein Thema, die sich mal wieder verkaufen will. Also das heißt mal wieder, sie wollen sich jetzt ganz offiziell verkaufen und das finden ganz, ganz viele relativ bescheiden. Da sprechen wir auf jeden Fall drüber. Und wir beschäftigen uns jetzt aber mal ganz, ganz ausführlich mit Said Elmaller. Ein hochinteressanter Spieler, der über Borussia Mönchengladbach unter anderem den Weg zum ersten FC Köln gefunden hat. Angeblich war Borussia Dortmund auch mal interessiert. Dann scheiterte es irgendwie an ein paar hunderttausend Euro, habe ich jetzt aktuell gelesen. Als Said Elmaller damals zum ersten FC Köln gekommen ist, was hast du von dem erwartet?
Ich würde jetzt nicht sagen viel, aber ich finde, er hat halt in der Vorsaison war ja noch ausgeliehen an Viktoria Köln. Also sie hatten sich im Sommer zuvor bereits gesichert und dann hat er in der Drittligasaison unter Olaf Janssen bei Viktoria Köln dann schon sehr gut performt, auch schon zweistellig getroffen, damals mit gerade mal 18 Jahren, also mit tollen Dribblings da auch schon super Tore. Also da hat man schon gedacht, okay, das könnte einer sein, der bei einem frischen Aufsteiger vielleicht eine gute Jokerrolle einnimmt und extrem unbekümmert aufspielt. Und das hat sich dann aber so ein bisschen gewandelt, als man so die ersten Eindrücke von den Reporterkollegen aus dem Kölner Umfeld auch aus dem Trainingslager gehört hat, weil die meinten, der spielt 3-4 Leute auf dem Bierdeckel nass und macht Tor um Tor. Also da war relativ klar erkennbar, der Junge wird mehr sein als nur ein einfacher Joker und hat halt von Beginn an in der Saison auch direkt gestochen, direkt gezündet mit Vorlagen, mit tollen Toren, mit Solo-Toren. Also das war schon beeindruckend. Also es war so ein Start eigentlich von 0 auf 100, muss ich sagen. Also der hat Köln, wie man's dann auch aus dem weiteren Umfeld sagen würde, wenn man sagt, FC Köln total begeisterungsfähig, neigen auch zur Übertreibung und so war es so ein bisschen im Fall Said Elmaleh dann auch, weil es war direkt ein unfassbarer Elmaleh-Hype in Köln. Kann man gar nicht anders sagen.
Ich habe hier gerade mal seinen Wikipedia-Eintrag aufgemacht und da steht auch Drittliga-Newcomer der Saison 2024-25, was du auch gesagt hast. 14 Tore hat er damals gemacht in 42 Spielen für Viktoria Köln insgesamt. Dann waren es in der vergangenen Spielzeit in 34 Bundesligaspielen, was übrigens auch dafür spricht, dass er ja ein Spieler ist, der jetzt nicht gerade verletzungsanfällig ist. Mhm. Ja, hat er 13 Buden gemacht und hat auch in der U19-Nationalmannschaft in 15 Spielen 7 Tore geschossen, hat auch schon 7 Einsätze in der U21-Nationalmannschaft und es wurde auch lange darüber diskutiert, ob er nicht Teil des WM-Kaders hätte sein sollen. Da können wir gleich vielleicht nochmal drauf eingehen. Aber eigentlich hat der FC dann im Prinzip ja alles richtig gemacht. Ne? Sie haben gesagt, pass mal auf, du spielst jetzt da, wo du Spielzeit bekommst, genau das, was du brauchst in einer Liga, wo sehr physischer Fußball gespielt wird. Das wirst du als Reporter für Rot-Weiß Essen auch wissen, dass es da teilweise auch ziemlich ruppig zugehen kann. Und oh, das ja. Nochmal ein Unterschied ist dann von der A-Jugend in den Herrenbereich.
Absolut. Und genau das war ja das. Die 42 Spiele, 14 Tore rühren so ein bisschen daher, dass er in der ersten Saison, glaube ich, ein Tor erzielt hat und dann in der Saison, wo der FC entschieden hat, du gehst jetzt, kommst nicht direkt zu uns rüber, was jetzt auch keinen Sinn gemacht hätte, dann hätte er eher in der U21 gespielt, die in der Regionalliga spielen, sondern er hat sich dann da bei Viktoria den Stammplatz erkämpft und ich glaube dann auch 13 Tore gemacht und extrem viel gespielt, wie du gerade halt auch schon sagst. Also das ist halt einer, der auch die Belastung gewohnt ist, der das auch gehen kann und dann zum Höhepunkt am Saisonende diese U19 EM dann noch gespielt hat, wo er halt auch grandios aufgetrumpft hat. Und mit diesem Rucksack voller Selbstvertrauen ist er halt auch in Köln angekommen und der hat halt auch der bringt so ein natürliches Selbstverständnis mit. Deswegen kam halt auch so relativ schnell die ersten Poldi-Vergleiche, weil er so ein bisschen dieselbe Attitude hat, sage ich jetzt mal. Auch so leichter Gang, auch so ähnlich viel Lust in Anführungszeichen an der Defensivarbeit, muss man sagen. Also da hat er mit Lukas Kwasniok auch hier und da einen echt schweren Kampf ausgefochten.
Ja, allerdings.
Also die Debatte war ja relativ früh da, wann spielt Elmaleh mal von Anfang an? Muss er nicht immer von Anfang an spielen? Und da war halt dann der Tenor, ja, wir schützen den Jungen, wir bauen ihn ruhig auf. Aber es war halt so erkennbar, dass diese Qualität im Kölner Kader beziehungsweise in der Kölner Startelf dann halt fehlt, dass man sich als 1. FC Köln nicht erlauben kann, so einen Jungen bis zur 60. Minute auf der Bank zu lassen. Das ist halt klar. Und dann mündete es auch irgendwann darin, dass er sich beim FC mehr und mehr durchgesetzt hat. Und ich finde, das muss man halt auch mal hervorheben. Er war nämlich in der ersten Saison schon in einem kleinen Loch, kurz nach der Winterpause. Der Zwist mit Kwasniok, sage ich jetzt mal, der halt immer wieder auch medial gedrängt wurde, lass ihn spielen, lass ihn spielen, lass ihn spielen. Der hat sich da durchgezogen und dann gab es halt auch eine Phase von 5, 6 Wochen, wo er nicht getroffen hat. Und dann kam er zum Ende der Saison aber wieder auf. Unter anderem auch René Wagner, der von Anfang an gesagt hat, direkt in der ersten PK, ungefragt, sondern von sich aus, Elmaleh hat bei mir den Stammplatz, da gibt es kein Vertun. Und dann hat er zum Ende der Saison halt nochmal nachgelegt. Also ich finde, das muss man auch bedenken, weil in der Regel ist ja oft so, dass ganz junge Spieler immer wieder so Täler haben und er ist halt aus diesem Tal innerhalb der ersten Saison schon wieder rausgekommen und hat am Ende auch nochmal performt. Also das ist schon bemerkenswert, das muss man halt dazu sagen. Und da auch nochmal in einer etwas anderen Rolle, weil Ragnar Ache dann verletzt war und er sogar dann häufig auch mehr als Spitze agiert hat. Und das muss man ja auch sagen, das denken vielleicht viele nicht, wenn man den Spieler so sieht. Der ist, das einige sagen so, andere sagen so, vielleicht war er auch noch im Wachstum, also so um die 1,88, 1,89 und hat diesen Antritt. Also, und dann noch diesen Körper dazu. Also da kann man schon die Fantasie entwickeln, dass er sich noch gerade weiterentwickeln und auch auf mehreren Positionen dann mit dieser Wucht einzusetzen ist. Also
er ist ja auch, also das ist das Gefühl, relativ sprungstark. Also der kann auch durchaus Kopfballspiel noch zu seiner Stärke machen. Ist es vielleicht noch nicht, aber er hat ja mit 19 Jahren auch ein unglaubliches Entwicklungspotenzial. Er wird jetzt im August 20 Jahre alt und kann in ganz vielen Bereichen noch besser werden. Ich möchte auf das ein oder andere mal eingehen. Du hast gerade gesagt, da gab es einen Zwist mit dem alten Trainer, mit Kwasniok. Was war denn deiner Meinung nach der Grund dafür? Weil wenn man jetzt auch liest, dass sich Elmalah aktuell im Training beim FC richtig reinhaut, obwohl es dieses Angebot, dieses vermeintliche Angebot aus Dortmund gibt, dann kann das ja nicht lasche Trainingseinstellung gewesen sein.
Nee, ich glaube, das ist halt das, dieses schon der Wille vom FC, ihn erstmal so zu schützen, wobei es halt nicht schützenswert ist, weil er ja diese unsagbare Qualität mitgebracht hat, dass er den FC halt von Anfang an weitergebracht hat. Und das wollte der FC, glaube ich, so ein bisschen deckeln. Und Lukas Kwasniok hat es dann mit seiner Art auch hier und da ein bisschen übertrieben. Ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass sie gar nicht miteinander können, wobei Said Elmalah so einen ja, viel oder wenig sagenden Tweet irgendwie abgesetzt hat bei der Entlassung von Kwasniok. Der wurde dann danach auch gelöscht. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der Inhalt war, aber so nach dem Motto, ja, time is over. Deswegen, ich kann es mir eigentlich auch nicht erklären, weil Lukas Kwasniok hat schon ja auf ihn Gesetz in einer Art und Weise, aber ja, er war da auch sehr wankelmütig, generell muss man sagen, in der letzten Saison. Lukas Kwasniok hat sehr viel, sehr früh über Spieler gesagt und es ist dann doch wieder umgekehrt. Also es gab unter anderem einen Spieler namens Schenk Özkaja, Innenverteidiger, der war jetzt auch nochmal kurz bei Schalke im Gespräch, ist jetzt doch in die Türkei gegangen. Zu ihm sagte er mal kurz nach dem Wintertrainingslager, wenn der Mann mehr als 60 Minuten spielt, hat er einen Ganzkörperkrampf. 3 Wochen später hat er, glaube ich, 6 oder 7 Spiele über die volle Distanz gemacht, unter Kwasniok. Genauso hat er während der Saison schon mal Luca Waldschmidt abgeschrieben, ihn dann doch wieder stark gemacht. Ähnlich mit Jan Thielmann. Also am Ende war es einfach so, dass die gesamte Mannschaft gegen Kwasniok war und er sich auch immer wieder mehr oder weniger verstrickt hat in Unsachlichkeiten beziehungsweise sich selbst widersprochen hat. Und ich glaube, bei Said Elmalah war das dann auch der Fall. Also ich glaube, das war jetzt gar nicht so eine generelle Problematik zwischen Elmalah und Kwasniok, sondern ich glaube, das war eher eine kommunikative Schwäche auf Seiten Kwasnioks. Also weil du wusstest, bei jeder PK tritt er ohne Ansage ins nächste Fettnäpfchen. Und ja, das hat sich dann mit dem neuen Mann, mit dem Herrn Wagner geändert. Und seitdem hat Elmalah halt auch das volle Vertrauen und das hat er dann auch ausgezahlt oder zurückgegeben in der Endphase, obwohl es ja beim Verein trotzdem arg wackelig lief.
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Da musste noch ein paar Wochen gezittert werden, obwohl man eigentlich zum Rückrundenstart davon ausgehen konnte, dass der FC auf gar keinen Fall absteigen wird. Es war ja dann auch ein souveräner Klassenerhalt für einen Aufsteiger. Das dürfen wir nicht vergessen. Der FC Köln war ein Aufsteiger in der vergangenen Saison. Ja. Und wenn wir wissen, was seit Mitte der 90er Jahre passiert ist, seit dem ersten Abstieg in die zweite Liga, dann ist so ein souveräner Klassenerhalt für den FC eigentlich eine echt gute Nummer. Verrückt, dass sie vor ein paar Jahren ja auch noch international gespielt haben. Aber das passt irgendwie zu dem ganzen Drumherum, was es beim FC gibt. Also, er ist stabil. Wir haben gerade festgestellt, und du hast das sehr gut dargelegt, das war kein Problem zwischen Elmalah und Kwasniok, sondern zwischen der Mannschaft oder mehreren Spielern und Kwasniok, seiner Kommunikation, seiner ganzen Art. Er war ja auch in Pressekonferenzen immer sehr forsch und teilweise auch ein bisschen, ja, ich sag mal, fast schon beleidigt, je nachdem, was man ihn gefragt hat. Von daher glaube ich, auch wenn ihm ursprünglich der Ruf vorauseilte, vielleicht einen schwierigen Charakter zu haben, hat er aus meiner Sicht nicht den Eindruck gemacht, dass er einen schwierigen Charakter hat, zumindest mit dem, was ich so mitbekommen habe. Also stabil, im Prinzip nie verletzt, kann auch 90 Minuten problemlos gehen, hat noch Möglichkeiten, sich in einigen Bereichen zu verbessern. Jetzt ist ja immer die Frage nach dem Profil, was man sucht als aufnehmender Verein. Borussia Dortmund braucht Flügelspieler, die haben sie aktuell nicht. Kommt natürlich immer noch ein bisschen auf das System an. Gibt ja immer wieder Kritik an dem System von Niko Kovac. Aber wie charakterisierst du den Spieler Said Elmalah? Was ist sein Spielerprofil?
Ganz klarer 1-gegen-1 Spieler, der vermehrt selber auch den Abschluss sucht, immer wieder in die Mitte zieht und in erster Linie eine absolute Torgefahr ausstrahlt. Natürlich auch in Tempo ich wollte jetzt schon sagen, passend zu dir Tempo gegenstößen. In Konter. Vielleicht kann er das auch, ich weiß es nicht. Aber gerade auch beim Konterspiel natürlich extreme Stärken hat. Das ist ja eine der wenigen Sachen, die Julian Nagelsmann ausnahmsweise mal zu Recht bei ihm angemerkt hat, wobei es jetzt kein Ausschlusskriterium sein durfte für eine Nominierung. Aber kommen wir vielleicht gleich noch zu. Und dennoch auch eine hohe Flankenqualität mitbringt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er der klassische Linienkleber ist, sagen wir es mal so. Also er sucht ständig das 1 gegen 1, aber auch extrem oft und vermehrt dann auch den eigenen Abschluss. Allerdings muss man ja sagen, die Art und Weise der Tore hat sich in der Rückrunde dann auch hier und da geändert, weil ich eben hatte ich auch angesprochen, er zog dann auch häufiger mehr in die Mitte und dieser klassische Move, wo man ja sagen würde, der umgedrehte Robben, den er in der Hinrunde halt sehr oft gemacht hat, das war dann so ein bisschen, haben sich die Verteidiger, die Außenverteidiger speziell besser darauf eingestellt und dann konnte er auch hier und da eigentlich so ganz klassische Mittelstürmertore erzielen. Also langer Ball, er pflückt ihn direkt runter, setzt seinen Körper gut ein und schiebt ihn dann rein. Also das meine ich damit, er ist extrem vielseitig und deswegen eine ganz klare Charakteristik würde ich trotzdem sagen, dieses 1 gegen 1 Spiel, dieses enorme Tempo, diese Physis dabei und halt auch die extreme Torgefahr, die er ausstrahlt.
Bei Arjen Robben war der rechte Fuß eigentlich kaum zu gebrauchen und der linke war so gut, dass es trotzdem keine Rolle spielte. Wie gut ist denn der linke Fuß von Said Elmalla? Weil wenn ich an ihn denke, an die Szenen, an die Tore, sehe ich immer Tore mit dem rechten Fuß.
Ja, würde ich auch sagen. Also er hat auch 2, 3 gute Flanken mal mit links geschlagen, aber es ist schon, es ist so ein bisschen Robben-esk, würde ich schon sagen. Also es kommt dem schon so ein bisschen nahe. Auf jeden Fall. Also das ist halt auch schon das, klar. Dann wurde auch häufiger mal gedoppelt, dann wissen die Gegner, okay, er will nach innen ziehen, dann dreht er dann häufiger doch mal ab und spielt nochmal zurück. Also hier und da ging das dann nicht mehr, aber halt, er hat diese krasse Qualität auch im Antritt. Also er kann sich halt auch mal einen Ball vorlegen und zieht, ist jetzt übertrieben gesagt, aber so leicht, vielleicht kannst du dich noch an das Tor von Gareth Bale damals im Pokal erinnern, wo er den...
Ja, tatsächlich kann ich das.
Ich glaube, er legt den Ball vorbei und dann umkurvt er nicht nur den Gegenspieler, sondern auch noch den Linienrichter, glaube ich.
Ja, ja, er war auch im Aus. Also er ist quasi übers Aus gelaufen. Ja, ja.
Und so eine ähnliche Vorlage hat Said Elmalla halt auch gegen Wolfsburg gemacht zu Beginn der Saison, wo er auf ganz engem Raum sich den so vorlegt und dann 2 Leuten noch vorbei tankt. Also dieser Überraschungsmoment, das hat er halt einfach in diesem Spiel drin. Und ich glaube, das käme bei einer offensiver denkenden Mannschaft auch noch mehr zum Zuge. Da bin ich mir sehr sicher, weil er halt immer wieder diese Situation sucht und halt auch nicht müde wird. Und das ist ja auch so ein bisschen dieses, wo man halt diesen Poldi-Vergleich auch gezogen hat, dieses Unbekümmerte. Also er macht sich wenig Gedanken drum, wenn es 4-mal nicht klappt, dann geht er halt das 5. Mal da vorbei. Oder versucht es zum 5. Mal zumindest.
Das mag ich ja eigentlich, wenn der Spieler nicht das Selbstvertrauen in seine Fähigkeiten verliert, weil bei Dribblern wird es halt oft schief gehen. Das ist ganz normal. Aber sie müssen halt ihre Momente haben, in denen es dann auch oft genug funktioniert. Es gibt ein paar BVB-Fans, die sagen, ja, oder Julian Nagelsmann hat ja, glaube ich, auch gesagt, ne, der macht dann vielleicht nicht so viel defensiv oder er braucht halt unglaublich viel Platz. Braucht er so unglaublich viel Platz? Oder glaubst du, er kann auch in einer Mannschaft wie Borussia Dortmund funktionieren, die in der Regel das Spiel macht? Das ist beim FC nämlich anders.
Ja. Also ich würde schon sagen, dass er das kann, weil er halt zumindest diese Tore aus der Mittelstürmerposition auch erzielt hat. Ich glaube schon, dass es auf dem Flügel hier und da ein bisschen schwieriger wird. Das ist so ein bisschen dieses, vielleicht dann so ein bisschen, da kann man ihn dann doch mit Karim Adeyemi vielleicht vergleichen. Wobei ich sagen würde, er ist technisch doch auf jeden Fall eine Schippe drüber. Ich weiß nicht, wie du jetzt Karim Adeyemi selber siehst. Ich finde technisch...
Ja, geht so.
Ja, da war immer so ein bisschen Luft nach oben, ne? Also außer der, finde ich, schon überragenden Schusstechnik, die er dann doch auch mitgebracht hat. Das technische Element hat Elmalla halt schon. Und das ist natürlich auch so einer dieser Punkte, wo man sagt, das kann man teilweise vielleicht auch noch gar nicht so gut sagen, weil du angesprochen hast, ist ja auch komplett richtig, der FC selten das Spiel gemacht hat. Und dieses klassische Kombinationsspiel, das konnte Elmalla phasenweise vielleicht mal hier und da, wenn er auf einer Seite oder halb auf einer Seite mit Jakub Kawinski zusammengespielt hat, da sah das hier und da ganz gut aus. Aber sonst fiel es beim FC halt flach. Also das einfache und auch teilweise sehr uneffektive Mittel war beim FC halt Langholz. Und dann hat er natürlich diesen Platz und hat auch immer wieder seine Aktion. Das ist halt das, wo ich halt noch so ein leichtes Fragezeichen auch dahinter sehen würde. Allerdings sehe ich halt dieses Entwicklungspotenzial und das, was er am Anfang der Saison gezeigt hat, versus dem, was er am Ende der Saison gezeigt hat, wo ich sagen würde, das kann er sich ohne Probleme noch drauf schaffen. Und da kommt ja auch wieder dieser Punkt dieser Unbekümmertheit wieder auf den Zettel, wie du es eben schon gesagt hast, weil in Bayern wird man sagen, der scheißt sich nichts. Also ja, ist natürlich, er hat natürlich einen anderen Stellenwert bei den Kölnern. Ich weiß natürlich nicht, wie das dann beim Dortmunder Publikum zu Beginn ankommt. Also vorausgesetzt, er würde wechseln. Wenn er dann 3-4 Mal hängen bleibt, dann könnte es natürlich auch unruhiger werden. Ich weiß jetzt nicht, was das mit ihm so macht, aber wenn ich ihn so als Typen einschätze, sehe und auch schon mal von ihm, also viele Interviews gelesen habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich da einen riesen Kopf drüber macht. Also das ist ja auch ein bisschen dieses, was man so an dieser Geschichte vielleicht nochmal hervorheben kann, auch wenn es ja hier und da so ein bisschen überdrüssig ist, aber dieser klassische, ja, endlich nochmal ein wahrer Straßenfußballer, der aus dem NLZ verjagt wurde, aus Kölner Sicht natürlich passenderweise bei Borussia Mönchengladbach, ne? Und ist dann über Umwege dann doch noch geschafft hat, sein Bruder musste ihn überreden, dass sie doch noch weitermachen und ja, also ich glaube, er ist halt nicht so ein Kopftyp, zumindest Stand jetzt. Und das ist das, was ihn, glaube ich, auch was positiv wäre, was generell einen größeren Wechsel angeht.
Ich glaube auch, dass das ein Typ Spieler ist, insgesamt mit dem kompletten Paket, den die Leute in Dortmund gerne sehen wollen. Dieses Unbekümmerte, einer, der was probiert, der natürlich jung ist. Dortmund hat jetzt einen sehr jungen Kader. Ja? Also die Spieler, die geholt wurden, mit Karezas ist es noch nicht offiziell, aber Lars Ricken hat halt jetzt in Osaka mehr oder weniger bestätigt, dass er kommt. Da steht noch die sportärztliche Untersuchung aus, beziehungsweise die Ergebnisse. Und dann wird er den Vertrag unterschreiben. Vielleicht können sie es diese Woche noch vermelden, aber ich denke, spätestens in der kommenden Woche wird das dann der Fall sein. 35 Millionen Euro grob für einen Spieler, der 18 Jahre alt ist und noch nie außerhalb von Belgiens gespielt hat, außer ein paar Länderspiele für Griechenland. So, da weiß man natürlich auch nicht, was man bekommt. Wir müssen auch über das Geld sprechen. Also, ich sehe, er hat noch einen Vertrag, der noch ein bisschen länger läuft. Ja, da kannst du vielleicht auch gleich was zu sagen. Bei transfermarkt.de wird der Marktwert aktuell mit 45 Millionen Euro taxiert. Ist das aus deiner Sicht gerechtfertigt, wenn man überlegt, wie aktuell die Preise so sind? Und wenn man auch überlegt, dass der FC angeblich ja ein Angebot von einem englischen Erstligisten hatte und dachte, ja, das ist ganz in Ordnung, das wollen wir gerne machen. Aber dann kam die Mama und hat gesagt, wir machen das nicht.
Ja, genau. Also ich würde erstmal sagen, ja, marktüblich schon. Und es wurde ja eigentlich damit bestätigt, dass der FC Brentford, wie du es schon angerissen hattest, 50 Millionen auf den Tisch gelegt hat. Also gibt es schon mal Vereine, die bereit sind, in so einer großen Größensumme, Größenordnung auch zu denken. Und die Mutter von El Mala, von den Kölner Gazetten passenderweise El Mama getauft, die hat dann Riegel vorgeschoben. Also sie möchte nicht, dass ihr Sohnemann vielleicht so weit weg wechselt, beziehungsweise vielmehr ist Brentford dann doch noch nicht so klangvoll, wie sie sich vielleicht vorstellen würden. Und ich glaube schon, dass der Marktwert gerechtfertigt ist. Das Problem aus Kölner Sicht ist meiner Meinung nach, er hätte diesen nochmal deutlich unterstreichen können, natürlich mit ein, zwei Teileinsätzen bei der WM, wo er, glaube ich, wenn man sich jetzt das Gesamtauftreten der deutschen Mannschaft ansieht, mit Sicherheit nicht abgefallen wäre. Also er wäre genau
dieser Typ. Ja, ist schwer möglich gewesen. Ne?
es wär, glaube ich, genau dieser Typ gewesen, wie du es beschrieben hast. Also ähnlich wie Lennart Kahl, wo man sagt, 60., 70. Minute gegen Paraguay, okay, dieses ewige Ballgeschiebe sind wir leid. Wann kommt denn mal ein Kahl, wann kommt denn mal ein El Malle? Und sobald du da natürlich auch mal positiv aufgefallen wärst, sei es mit einem Tor, sei es mit einer Vorlage oder mit vielen guten Aktionen, also ähnlich kann ich mich noch dran erinnern, obwohl die WM wirklich schlecht war, an Musiala in Katar, dann wäre das vielleicht auch nochmal ein größeres, also wären die 45 Millionen vielleicht nochmal dicker unterstrichen worden. Und es ist natürlich auch klar, der englische Markt ist nochmal ein anderer als der deutsche oder gesamt andere europäische Markt, aber das ist jetzt natürlich diese Benchmark, die jetzt einmal gesetzt wurde und das weiß natürlich die ganze Fangemeinde, das wissen alle Gremien, dieser gemeinsame Ausschuss, der dem Transfer natürlich auch zustimmen muss, wo ja der gesamte Vorstand drin ist, zwei Leute vom Mitgliederrat, dann noch der Aufsichtsratsvorsitzende, ein Rewe-Boss und noch eine weitere Person, ich muss jetzt gerade mal überlegen, wer das ist. Einer von,
aber es sind insgesamt relativ viele, merke ich
genau,
gerade.
Genau,
ne?
Es sind sieben. Der Beiratsvorsitzende. Ich meine, das sind der Bärenbeck oder so, ein Mann von McKinsey. Ja, die müssen halt den Daumen heben und im Falle von Brentford haben sie es ja gemacht und da waren sie eigentlich auch stolz, im Sinne von Kessler gut verhandelt, genau in dieser Größenordnung denken wir. Und dann kam aber die Mutter und hat einen Riegel davor geschoben. Ja, und im Nachgang muss ich auch sagen, also ich will diesen Spieler natürlich nicht abgeben aus Fansicht, weil natürlich möchtest du diesen Spieler im FC-Trikot sehen und natürlich möchtest du auch als Wertsteigerung, was relativ offensichtlich ist, was Jürgen Klopp auch mit Sicherheit machen wird, weil er auch für diesen Umbruch steht, Nationalspieler nochmal im Kölner Trikot haben und das wäre alleine selbst bei einem nicht so starken Saison vielleicht wie der ersten, aber trotzdem ein Punkt, wo man sagen würde, du hältst diesen Marktwert ja auf jeden Fall oder baust ihn dann sogar aus mit zwei, drei Länderspielen, dann hast du vielleicht die Fantasie, nächstes Jahr im Sommer, dann macht man aus der 5 vielleicht noch eine 7, dann wäre Borussia Dortmund natürlich komplett raus und das wissen die ja auch und deswegen ist dieser Poker ja jetzt ja auch schon im vollen Gange und auch im vollen Gange noch weit vor Ende des Schluss des Transferfensters, ne? Das ist halt aus Kölner Sicht dann auch so ein bisschen die Krux und ich finde, die Dortmunder haben da gerade auch die besseren Karten irgendwie.
Woher kommt dieses Gefühl?
Ja, weil die Unruhe der Kölner natürlich und immer größer wird und der FC natürlich auch weiß, je länger sie das herauszögern, desto kürzer bleibt die Zeit, selber nachzulegen. Und dann müssen sie ja massiv nachlegen, weil sie haben mit Jakub Kaminski meiner Meinung nach den, ich sag jetzt mal, komplettesten Spieler aus dem Kader geben müssen. Der hat halt eine Ausstiegsklausel. Der ist dann für 17 Millionen Jahre gegangen zu Benfica. Da hast du ja auch aus Kölner Sicht einen sehr guten Gewinn mitgemacht. Und das muss ja auch der Weg sein. Du musst ähnliches, dieses Stuttgarter und Frankfurter Modell, erstmal in kleinem Anfang, sprich Spieler relativ preiswert holen oder gut ausleihen, dann mit einer relativ niedrigen Kaufklausel kaufen und dann im Idealfall nach ein, zwei Jahren ziehen lassen. Bei Kaminski war es jetzt direkt in dem Sommer und hast aber dadurch trotzdem insgesamt einen Gewinn von, ich glaube, knapp 12 Millionen gemacht. Man muss ja auch so ehrlich sein, Said El-Mala hat damals 300.000 Euro gekostet. Also und ist jetzt auch kein Kölner Eigengewächs. Also es geistert ja jetzt auch immer wieder rum, dieser Name Wirtz. Das ist das ewige Kölner Trauma. 10 Jahre beim eigenen Verein ausgebildet, dann schnappt ihn sich Bayer Leverkusen weg und die Weltkarriere hat seinen Lauf genommen. Ja, Weltkarriere ist vielleicht ein kleinen Dämpfer hat sie nochmal erhalten, aber du weißt, was ich meine. Und der FC hat nie groß was von diesen Millionen gesehen. Und eine ähnliche Angst ist jetzt vielleicht bei El-Mala nach dem Motto, es kann ja auch in die andere Richtung gehen, dieses Argument. Okay, wenn die Dortmunder dann 35, 40 bieten, dann machen wir das trotzdem, weil was ist, wenn der Junge sich verletzt? Was ist, wenn wir absteigen? Also diese ganz klassischen Kölner Sorgen, die es dann natürlich auch gibt und beim Abstieg wäre dann eh wieder preiswerter zu haben. Das alles jetzt zu handeln ist, glaube ich, aus der Sicht von Thomas Kessler auch alles andere als einfach, weil diese 50 halt in diesem Raum steht und jeder natürlich erwartet, sobald einer Verein 50 geboten hat, darfst du diesen Spieler auch nicht unter 50 gehen lassen. Ich finde es schwierig.
Also so wie ich das verstanden habe, möchte El Mama und auch Vater Moped, dass der Sohn gerne in der Nähe spielt. Ja, es ist nach wie vor der Lieblingsspitzname eines Vaters, eines Spielers, den ich jemals gehört habe. Ich finde es überragend. Aber
ich wusste fast, dass du diesen Spitznamen
ja,
noch nennst.
Ja klar, wenn du mit El Mama daherkommst, ja, dann muss ich natürlich mit Moped noch daherkommen. Ich habe ihn nicht das erste Mal in dieser Sendung hier gebracht, ja. Aber es geht mir darum, Brentford, hast du gerade gesagt, ist jetzt auch kein klangvoller Name. Das wäre auch wahrscheinlich eine Zwischenstation. Dortmund vielleicht ein Verein, wo man ein paar Jährchen länger auch bleiben kann, weil dieser Verein halt immer in der Champions League spielt. Das ist auch nochmal eine ganz, ganz andere Bühne für einen Spieler. 50 Millionen Euro, das wissen wir beide, Julian, und das wissen auch alle da draußen, wird Borussia Dortmund nicht als Einmalzahlung auf den Tisch legen. Das ist ausgeschlossen, das machen die nicht. Sie haben ein Angebot hinterlegt, wo der erste FC Köln gesagt hat, boah, also, dass der für den Ballon d'Or nominiert wird oder dass der Torschützenkönig wird, das sind Boni, die wahrscheinlich nicht erreicht werden können. Es gab angeblich ein Angebot mit, ich glaube, 8 Millionen Euro Boni, die sehr leicht erreicht werden können und nochmal 8 Millionen, die sehr, sehr unwahrscheinlich sind. Aber trotzdem finde ich, unter 40 Millionen Euro im Gesamtpaket werden sie ihn nicht bekommen. Das ist aus meiner Sicht völlig unrealistisch. aber du hast gerade ein gutes Argument gebracht. Der FC steht ein bisschen unter Druck und ich glaube, ein Argument hast du noch ausgelassen. Sie müssen ja dann auch irgendwie noch Ersatz besorgen. Also Kaminski war der wichtigste Spieler. Wenn dann noch Elmala geht, dann sind die beiden wichtigsten Spieler der vergangenen Saison nicht mehr mit dabei. Und dann hast du jetzt nicht noch 3 Monate Zeit, dich irgendwie umzusehen und zu gucken, wer neu kommt. Das heißt, das spielt Borussia Dortmund auch ein bisschen in die Karten.
Absolut, ja genau. Also Kaminski und Elmala summiert waren, glaube ich, über 30 Scorerpunkte und der FC war jetzt nicht die Tormaschine der Liga. Also das ist genau, das ist ein ganz gewichtiger Punkt und eben dieser Kaminski-Ersatz, der ist halt auch noch nicht da. Zudem ist auch noch kein Martel-Ersatz da, wo ja auch schon mal der Name Alvarez kursierte. Den kennt man in Dortmund ja auch ganz gut. Ich glaube, der Herr Kehl stand sehr auf ihn. Andere dann wiederum nicht. Deswegen hat es, glaube ich, damals auch nicht so geklappt. Aber ja, da ist halt noch sehr vieles offen. Also der FC muss eigentlich so oder so noch 4 oder 5 Spieler verpflichten und hat diesen riesigen Elefanten im Raum beziehungsweise auf dem Platz mit Elmala, der selber ja auch, ich finde, das muss man ja auch mal betonen, der kann ja gar nichts dafür, der Junge. Weil das hast du ja auch zu Recht gesagt, das würde auch, haben ja auch schon Kollegen vor Ort bestätigt, der Trainer wobei ich glaube, er wird es so oder so sagen, das ist jetzt klar aus taktischen Gründen, aber dass er sich einwandfrei verhält, wirkt locker, trainiert hart, also es ist jetzt zumindest noch nicht diese Manie à la Dembélé zu erkennen, was jetzt ja auch nicht für seinen Charakter sprechen würde und was Borussia Dortmund dann ja vielleicht am Ende dann eher auch abschrecken würde, wenn man sagt, okay, so einwandfrei ist der Charakter nicht, aber trotzdem ist es halt immens, was den Druck jetzt irgendwann angeht. Und die Forderungen nach neuen Spielern, die sind halt da und das erhöht den Druck noch mehr. Zumal, egal wie es ja ausgeht, das Phänomen hatte der FC damals schon mal, als sie den bis dahin teuersten Abgang verkraften mussten mit Anthony Modest, der für knapp 40 Millionen dann nach China ging. Nicht so glücklich wurde, er kam jetzt wieder zurück, aber auf jeden Fall hat es dann auch lange gedauert, bis man da einen Nachfolger präsentieren konnte. Und am Ende war es John Córdoba für knapp 17 Millionen. Und es war mit Anlauf dann irgendwie doch noch eine halbe Erfolgsgeschichte. Aber im ersten Jahr war halt ein Flop und der FC stieg auch ab. Und das sind ja auch alles so Erinnerungen, die dann wieder hochkommen. Natürlich hat man die Hoffnung und auch den Glauben daran. Das muss man jetzt auch mal bei Thomas Kessler festhalten. Ich finde, in Sachen Kader, also in Sachen Spielertransfers, hat er bisher wirklich einen guten Job gemacht. Ich finde, er hatte letzte Saison eine alles andere als einfache Aufgabe übernommen von Christian Keller, also vielmehr im Saisonfinale der zweiten Liga und musste dann wirklich einen komplett neuen Kader hinstellen mit 12 Neuverpflichtungen im Sommer und im Endeffekt, du sagst es ja richtig, auch wenn es sehr viel dem guten Start und dem guten Rückrundenstart in Anführungszeichen geschuldet war, kam halt der Klassenhalt dabei raus. Also der hat schon eine bundesligafähige Mannschaft hingestellt und das war so im Mai, Juni noch nicht zu erkennen. Trotzdem ist natürlich auch die Frage, was macht der FC auf einmal, wenn so viel Geld im Raum ist und wie will man damit wirklich umgehen? Also mir wär's lieber, das Thema wäre mit Brentford ehrlicherweise geschlossen gewesen und du hättest diesen deutlich längeren Vorlauf gehabt, was auch die ganze WM angeht, weil in Sachen WM hat man sich ja sowieso umgeguckt, was Spielereinkäufe angeht. Man hat einen Australier geholt fürs zentrale Mittelfeld, man hat einen Linksverteidiger geholt aus Ghana. Ja, aber das ist jetzt diese Zeit, die hat man jetzt auch bald nicht mehr. Also ein Monat ist ja alles andere als lang.
17 Millionen Euro plus, ich sage mal, 32 Millionen Euro sofort. Das wären ja dann fast 50 Millionen Euro, die der FC direkt in Anführungsstrichen reinvestieren könnte. Es gibt ja die ganzen Nummern mit den steuerlichen Abschreibungen und so weiter und so fort. Da will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Aber wenn Sie von diesen, ich sag mal, 50 Millionen Euro, die ich jetzt grob in den Raum werfe, 30 Millionen investieren können, dann wäre das für den ersten FC Köln, also für einen Verein wie den ersten FC Köln, schon relativ viel Geld, mit dem Sie gut was machen können, um diese beiden Spieler dann zumindest in Teilen zu ersetzen, das Spielerprofil zu ersetzen. Vielleicht nicht sofort die Qualität, aber wenn du sagst, sie haben jetzt einen australischen und ghanaischen Nationalspieler geholt, kommt da ja zumindest ein bisschen was an Qualität zum FC. Ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Und ich weiß auch nicht, ja, zumindest der zweite Aufsteiger aus Paderborn, beziehungsweise der dritte ist es ja dann, der ist vielleicht nicht ganz so qualitativ hochwertig, dass man auf jeden Fall mal gute Chancen hat, erneut in der Liga zu bleiben. Will jetzt gar nicht auf die anderen Vereine eingehen, die da eventuell unten drin hängen könnten. Aber das ist ja mal der entscheidende Punkt. was muss denn
da, ja bitte? Wenn ich da einhaken darf, es wurde jetzt auch schon einiges an Geld trotzdem investiert, weil halt sehr viele Leihspieler gehalten wurden. Also in der Verteidigung so ein Simpson Pusey, auch bei City ausgebildet, hat knapp 6 gekostet. Man hat sich einen sehr teuren, wie ich finde, Zweitliga-Innenverteidiger geleistet mit Lochoschwili, der bisher wohl einen sehr guten Eindruck macht. Trotzdem 28-jähriger Georgier, der auch noch nie Bundesliga gespielt hat, 4,5 Millionen. Tom Kraus für die 6 hat auch 3,5 gekostet. Mhm. Also der Kader an sich ist jetzt auch, also ist jetzt kein billiger Kader, das darf man halt auch nicht vergessen. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Natürlich hättest du dann noch einen riesigen Puffer, um das deutlich auszubauen.
Ja, das muss ja auch das Ziel sein, wenn man sich als erster FC Köln in der Bundesliga stabilisieren will. Und das ist wahrscheinlich auch der Ansatz, zu sagen, okay, wir gehen jetzt von Abstiegskampf nach und nach in Richtung sicheres Mittelfeld und vielleicht können wir dann in ein paar Jahren einen Europapokalplatz angreifen, denn die Fangemeinde des FC, das wissen wir alle, die lechzt ja nach erfolgreichem Fußball und der Verein hat eine unglaubliche Tradition, auch wenn er, glaube ich, erst 1947 oder 48 gegründet wurde. Ne?
48?
Ja,
48, ja. Allerdings, 13. Februar, allerdings muss man sagen, die Gründungsvereine wurden 1901 bzw. 1907 gegründet. Aber dann gab es halt die Fusion kurz nach dem Krieg. Aber also andere Vereine, keine Ahnung, wie 1860 München oder sowas.
Die haben jetzt gerade ganz andere Sorgen. Ne?
Die haben sowieso andere Sorgen, aber ich will jetzt auf dieses Alter anspielen. Also theoretisch, wenn man es ein bisschen faken würde, könnte man bei FC natürlich jetzt auch sagen, also man feiert jetzt dieses Jahr 125-Jähriges.
Ja, aber du hast ja dann den Vorteil, als noch jüngerer FC-Fan, du kannst das 100-Jährige mitfeiern. Das ist ja auch nicht so...
Stimmt,
so üblich, ne? Also kann auch nicht jeder machen.
Hat 22 Jahre halte ich noch durch.
Ja, das denke ich auch. Und in Dortmund hatten wir das ja vor einigen Jahren bei ganz, ganz miesen Temperaturen. Ich glaube, minus 13 Grad damals beim Heimspiel gegen den SC Freiburg. Ja, was passiert denn jetzt? Also was denkst du, wie lange sich das noch hinauszögert? Und ist deine Tendenz, dass Emmerle am Ende in Dortmund landen wird?
Ja, absolut. Also ohne jetzt gesicherte Informationen zu haben, wobei... ich schon auch aus von Dortmunder Seite gehört habe, das wirst du vielleicht auch schon gehört haben, sie sind da schon sehr zuversichtlich gestimmt, dass das klappen wird. Und was für mich einfach dafür spricht, dass dieses Thema jetzt dann doch schon seit 2 Wochen relativ heiß ist und der Weg Richtung Transferende dann doch verhältnismäßig kürzer wird und der FC jetzt, wie wir jetzt eben auch schon mehrfach, finde ich, verdeutlicht haben, auch zum Handeln gezwungen ist. Oder sie sagen ganz klar, wir vielleicht irgendwie Deadline, ich sag jetzt einfach mal irgendwie sowas wie 7.8., wenn Summe X dann nicht da ist, dann reden wir auch nicht mehr mit euch, weil dann muss man ja auch irgendwann handeln, das ist ja auch ganz klar. Also wie willst du sonst das Geld in Beine investieren, wenn du keine Zeit mehr hast und jeder andere Verein weiß, dass dieser Druck immens ist, der wäre jetzt auch schon groß, also bei 4 Wochen Restlaufzeit, was die Transfergeschichte angeht. Ich frage mich viel mehr, also ich finde es aus Dortmunder Sicht natürlich auch irgendwo sinnig, aber ich war trotzdem überrascht und hätte gedacht, dass so ein bisschen Dampf rausgenommen wird, nachdem jetzt sich die andere Verpflichtung dann doch jetzt wohl mehr oder weniger finalisiert ist, dass man jetzt doch dem nächsten U20-Spieler hinterherjagt, weil das ist ja auch so eine Thematik, wo ich sage, boah, das ist aber ein sehr, sehr junger Kader und eine sehr, sehr junge Offensive, auf die Borussia Dortmund da setzt. Und da bin ich halt sehr gespannt, wie so ein Niko Kovac generell damit umgeht. Aber das ist ja erstmal nicht das Kölner Problem. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich sagen, Said Elmaler wird in der nächsten Saison bei Borussia Dortmund spielen.
Jawohl, Julian, das wollten wir hören hier in der schwarz-gelben Runde. Ja, sag ich dir ganz ehrlich.
Ja, ich freue mich auf die, Kölner Nachrichten.
Ja, aber man muss das ja auch realistisch betrachten. Wir haben gerade ziemlich detailliert erklärt, warum der erste FC Köln eigentlich mehr oder weniger dazu gezwungen ist, diesen Spieler zu verkaufen. Und zwar auch schon in diesem Sommer. Natürlich kann es auch sein, dass er sie zum Klassenerhalt schießt, aber das weißt du halt nicht. Das ist nicht garantiert. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Und können sie den in einem Jahr nochmal für das gleiche Geld verkaufen, weil was passiert, wenn er sich verletzt? Das ist natürlich auch für den aufnehmenden Verein immer dieses Thema. Ja, dann holst du den und dann passiert irgendwas und dann fällt er ein halbes Jahr aus. Liebe Leute, das kann immer passieren mit jedem Spieler. Ja, das ist halt einfach so, das ist das Risiko, was man eingeht. Und das wäre schon aber auch eine Ansage, nach Carrezas nochmal einen Spieler zu holen für so viel Geld. Das hat Borussia Dortmund so auch lange nicht mehr gemacht, so viel investiert in Neuzugänge. Und deswegen ich fände das super. Ich glaube, die Leute in Dortmund fänden das super. Da könnte eine Form von Euphorie entstehen. Und Ole Boog ist ja jetzt auch bewusst nicht mit nach Japan gereist, weil er sich noch um Transferaktivitäten kümmern musste. Und das war bestimmt nicht, weil er den Medizincheck von Konstantinos Karezas beobachten wollte. Also von daher können wir davon ausgehen, dass da fleißig verhandelt wird. Wenn du jetzt eine Summe in den Raum werfen müsstest, ab wann glaubst du, wird der FC dann schwach?
Ich glaube, es wird irgendwie so ein Summenspiel, wie du gesagt hast, dass man am Ende zumindest relativ garantiert eine 4 vorne stehen hat, aber das wird jetzt zu Beginn halt nicht fließen. Also irgendwie sowas, es muss sich ja schon im Bereich Rekordtransfer bewegen, also ähnlich wie Karezas jetzt. Und dass man dann sagt, mit Boni überspringt man aber zumindest diese 40er-Grenze. Und das wären dann vielleicht auch Boni, die relativ einfach zu erreichen sind, sprich, er wird Nationalspieler.
Ja, und dann, ja, davon können wir ausgehen, dass
das passiert. Und dann wird das, wie du ja auch eben schon angedeutet hast, anders abgeschrieben oder verzögert oder whatever, dass dann halt irgendwie eine Summe von 2,43 ist und am Ende, am Anfang fließen dann halt 35. Das, irgendwie sowas in dieser Größenordnung wird das werden. Also dieses Anfangsmodell mit diesem plus 8, darauf wird sich der FC dann doch nicht einlassen. Also da, ich glaube, das war auch Borussia Dortmund relativ bewusst, dass man das erstmal vielleicht so als Art Eröffnungsangebot reinschmeißt und man will sich ja erstmal an einen Tisch setzen.
Ja, also ich gehe auch davon aus, dass das was wird. Am Ende werden beide Seiten hoffentlich was davon haben. Der erste FC Köln, weil sie viel Geld bekommen und das reinvestieren können. Borussia Dortmund, weil sie einen fantastischen jungen Spieler mit einer tollen Perspektive bekommen. Und übrigens eine tolle Perspektive hat auch dieses Format. Wenn ihr das unterstützt, ihr könnt vorbeischauen auf schwarzgelberunde.de. Ihr könnt es kostenlos abonnieren bei YouTube. Das ist ja klar. Kommentiert, liked, hyped, was es auch immer da gibt, schickt es euren Freunden und sagt, das ist eine gute Sache, da auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und ihr könnt auch vorbeischauen bei Instagram. Da funktionierten die kleinen Videos letzte Woche mit Massimo Mariotti relativ gut. Er hat ein bisschen erzählt und aus dem Nähkästchen geplaudert. Das war ganz interessant. War zum Beispiel gefühlt der Chauffeur von Ciro Immobile, weil der irgendwie keinen gültigen Führerschein hat. Also ganz kurios. Also guckt auch da gerne nochmal rein. Und ich habe schon den einen oder anderen neuen Gast in der Pipeline. Von daher freue ich mich auf die nächsten Ausgaben. Und jetzt sprechen wir mal über dieses Thema Fanfreundschaft. Da habe ich ja zu Beginn schon gesagt, ich habe da gestern jemand zufällig am Kiosk getroffen und der hat mir ein bisschen was erzählt und da habe ich ihn auch gefragt, was er von Fanfreundschaften hält. Und dann hat er, ich würde sagen, 10 Minuten, 15 Minuten ein bisschen was erzählt, dass das total interessant war. Aber bevor ich das erzähle, würde ich gerne von dir wissen, was hältst du denn von Fanfreundschaften, insbesondere von Mannschaften aus dem gleichen Land oder sogar, wie in diesem Fall aktuell, aus der gleichen Liga?
Ich finde es auf eine gewisse Art und Weise schön, weil man weiß, dass diese rund um die Spiele herum, sage ich jetzt mal, generell etwas weniger Chaos herrscht und eine vielleicht hier und da auch friedvollere Stimmung ist. Ich halte trotzdem nichts davon, diese Schals, wo beide Teams mit abgelichtet sind oder teilweise Leute im Stadion sind, halb Dortmund, halb Köln-Trikot und dieses ganze Verbrüdern. In erster Linie ist das schon noch eine Art Wettkampf, der meiner Meinung nach natürlich immer fair ablaufen soll, ohne Krawalle, ohne Gewalt. Ich finde, das steht ganz klar auf dem Zettel, ganz weit oben. Dennoch bin ich jetzt nicht dieser Riesenfan von so einem Abgekulte und Abgefeiere von Fanfreundschaften generell. Ich finde, mit ausländischen Vereinen hat das immer noch mal einen anderen Touch. Da gibt es ja auch so schöne Beispiele, wie man macht irgendwie ein Freundschaftsspiel zu Beginn der Vorbereitung, fliegt mit 3000 Leuten nach Schottland oder so und macht dann eine riesen Party draus oder sowas. Das ist was anderes. Aber ich finde, teilweise dieser Wettkampfgedanke, und das habe ich auch im Stadion hier und da gemerkt, tritt dann gegen so einen Verein so ein bisschen in den Hintergrund, so nach dem Motto, ja gut, das ist ja der BVB.
Das darf ja aber nicht sein. Also der genau. Sportliche Ehrgeiz muss immer gleich sein. Das habe ich übrigens auch wahrgenommen, weil alle sagen, ja gut, wenn wir verlieren, dann ist es ja gegen den ersten FC Köln, dann ist es ja nur halb so schlimm. Das sehe ich halt ganz anders. Also man hat ja keine Punkte zu verschenken.
Eben. Also auf dem Platz ist, finde ich, muss die Rivalität auch voll ausgelebt werden. Und für mich gibt es auch, ich habe jetzt keinen Platz in meinem Herzen für einen zweiten Verein, wo ich sagen würde, das ist super schön, dass man diese Freundschaft so hochlebt. Und man weiß ja auch, da gibt es ja trotzdem auch immer eine Kehrseite der Medaille, warum viele Fangruppierungen vielleicht auch hier und da mal ganz gut miteinander in Anführungszeichen verbrüdert sind.
Ja, also ich bin schon der Meinung, dass Fanfreundschaften in Ordnung sind. Also ich möchte da überhaupt nichts gegen sagen. Und was er erzählt hat, ist, dass es sehr enge Verbindungen gibt zu Fans von Paris Saint-Germain. Da wurden gewisse Ultragruppen verboten, weil es da immer Ärger gab. Dann hat er auch erzählt, dass es da zwei Ultragruppen gab. Und vor allem waren die verteilt. Die eine Gruppe, politisch eher links, die war hinter einem Tor, und die andere, politisch eher rechts, die war hinter dem anderen Tor. Und es gab dann immer irgendwie Ärger. Aber er hat gesagt, dass er tatsächlich noch gute Verbindungen hat nach Frankreich und dass er es sehr schätzt, dort Freunde gefunden zu haben. Und das ist, finde ich, eine tolle Sache. Also warum sollte man das nicht machen? Das ist jetzt in dem Fall ein ausländischer Verein. Das ist ja dann nochmal was anderes, weil tatsächlich, ja, national, dieser Wettkampfgedanke, der, ich weiß nicht, der kommt ein bisschen abhanden, vielleicht kann man das so ausdrücken, und das gefällt mir persönlich dann nicht so. Und ich kann mich noch an die 90er Jahre erinnern, da gab es irgendwie einen BVB-Freundschaftsschal mit 1860, mit dem HSV, mit dem KSC. Also mit wie vielen Vereinen kannst du dann halt auch befreundet sein? Das muss man sich dann ja auch immer fragen. Ich glaube, dass es aber auch daher rührt, dass viele das als positiv empfinden, weil wie viele Städte haben wir denn in Deutschland, wo ein Verein so eine Stadt repräsentiert, wie das hier in Dortmund oder in Köln der Fall ist? Natürlich gibt es noch die Viktoria, natürlich gibt es noch die Fortuna in Köln, aber die laufen so ein bisschen mit. Ja, also das sage ich jetzt mit allem Respekt für diese Vereine, die laufen so ein bisschen mit, aber alle sind für den ersten FC Köln, und in der ganzen Stadt wollen alle, dass der FC eine große Nummer ist. Und das Gleiche ist hier bei Borussia Dortmund in Dortmund auch der Fall. Ich glaube, dass das daher auch so ein bisschen rührt. Oder liege ich da komplett falsch?
Ja, doch. Ich glaube, dieses emotionale Anzünden der Stadt, das ist ja, ob man durch Dortmund oder durch Köln läuft, alles ist vollgeklebt. Also diese Vereine sind ja omnipräsent jeweils in der Stadt. Also das kann man ja nicht anders sagen. Das gibt es im Ruhrgebiet ja auch bei anderen, vielleicht ungeliebteren Vereinen aus Dortmunder Sicht. Aber ich glaube, das eint auch so ein bisschen die Rheinländer und die Ruhrgebietler. Also die sind sich als, vom Schlag Mensch sind sie sich jetzt auch nicht grundsätzlich ganz verschieden. Also das kommt dann vielleicht auch nochmal hinzu, ne? Und ich finde es ja auch super, wenn man, finde ich, nach dem Spiel mit Fangruppen auch so ins Gespräch kommt, untereinander auch einen schönen Schnack hält und sagt, wir trinken jetzt ein Bier oder ein Wasser oder was auch immer drauf und können uns gepflegt über das Spiel unterhalten. Ich finde, das könnte es aber ja auch bei weitaus mehr Vereinen geben, aber ich weiß, was du meinst. Warum sich diese Fans natürlich besonders nahe sind, rührt natürlich auch daher, klar.
Ja, und es gab halt diese Nummer 2011, ich habe es eingangs gesagt, mit diesem Sieg von Köln gegen Bayer Leverkusen, da war der BVB vorzeitig Meister. Aber gut, also es haben auch andere Vereine in dieser Saison gegen den Konkurrenten gewonnen. Von daher kann man sich nicht mit allen Vereinen irgendwie anfreunden, aber es hat das Ganze nochmal ein bisschen befeuert. Dann gibt es da jemanden wie Kevin Großkreuz, der das auch sehr lebt. Ja, das trägt vielleicht auch nochmal mit dazu bei. Ich möchte langsam zu den Hörerfragen übergehen. Und die passt ein bisschen rein zu etwas, was ich gerade gesagt habe, dass die auch in Köln alle diesen Wunsch haben, dass der FC eine große Nummer ist. Hier wird gefragt, warum gelingt es nicht, den ersten FC Köln zu einem Top-Team zu machen? Die Stadt ist groß und zieht viele Leute an. Die Fanbase ist riesig. Das Stadion reicht auch. Ich finde das Stadion übrigens fantastisch. Und ich finde übrigens auch diesen Stadionsprecher fantastisch, auch wenn er jetzt in der vergangenen Saison, glaube ich, nicht immer die richtigen Sachen durchs Mikro gesagt hat. Aber warum ist das eigentlich so? Warum gelingt das dem ersten FC Köln nicht?
Ich glaube, das große Wort, was alle Traditionsvereine eint, die immer wieder am Struggeln sind, ist Kontinuität. Und darum geht es in der Führungsebene, in der sportlichen Ebene, eine Sprache zu sprechen, ein klares Ziel zu haben und das halt auch nicht permanent und durchgehend zu hinterfragen. Und das ist ja auch das Problem, wo ein großer Verein da ist, da gibt es viele Meinungen, gibt es viele Leute, die von außen versuchen, was reinzureden. Und das ist halt eigentlich immer das Todesurteil für jeden Verein. Und genau deswegen ist ja genau das so wichtig, nach diesen insgesamt 7 Abstiegen, die der FC jetzt hatte. Ist ja eine wahnsinnige Zahl.
Viele, ja, viele.
Seit 1998 hat man sich ja fast schon zum Top-Absteiger gemausert. Ne? Da sind ja eigentlich, ich glaube, Bielefeld, Bochum sind da ganz oben dabei, aber es rührt ja schon ab 70er, 80er Jahre. Der FC hat da enorm aufgeholt. Die einzige Stärke, die man halt immer hatte, man ist schnell wieder zurückgekommen. Also man sieht ja am HSV oder jetzt Hertha, verschiedene Beispiele, dass es auch ganz anders geht. Aber du musst halt einen klaren Weg, ein klares Ziel haben und das halt auch kontinuierlich verfolgen. Das klingt, finde ich, immer so einfach, aber man weiß halt, wie schnell Unruhe in Vereinen aufkommt, sobald es nicht läuft. Und in gerade solchen emotional aufgeladenen Städten ist die Unruhe dann natürlich dann viel greifbarer, viel spürbarer. Also das machst du ja allein. Ein ganz kleines Beispiel ist ja der Trainer Lukas Kwasniok. Ich glaube, der ist, wie er ist oder konnte immer sein, wie er ist. Ich finde, das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, weil wie viele Leute gucken sich denn eine Pressekonferenz vom SC Paderborn an?
Ja, gut. Ja, fast im negativen Bereich, die Zahl wahrscheinlich.
Ja, aber so als Beispiel, also du weißt ja, was ich meine. Und hier wusste jeder, okay, nächste PK, mal gucken, was wir daraus machen können. Und ich glaube, viele werden halt erschlagen davon, was, also viele stellen sich darauf ein oder sagen im Vorfeld, ja, ich weiß, große Stadt, viele Fans, viele Medien, die sagen das. Die wissen aber, glaube ich, nicht, wie es sich dann wirklich anfühlt, dann wirklich in diesem Verein tätig zu sein. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig und richtig, dass mit Thomas Kessler jetzt ein Mann an der Spitze ist, der auch über genügend Vereins-DNA verfügt. Das darf nicht dauerhaft so sein. Weiß man ja auch aus Dortmund. Hier und da muss man dann mal so ein bisschen eine Frischzellenkur anlegen. Aber jetzt ist das auch der Mittel und das Weg und der absolut entscheidende Weg. Und das hatten wir eben so ein bisschen angerissen. Junge Spieler holen, die weiterentwickeln, teurer verkaufen, damit Transferwerte schaffen, sich selber hochziehen in der Bundesliga, weil das ist der einzig mögliche Weg. Und da muss man halt auch sagen, man muss trotzdem Zeit und Geduld mitbringen. Und das hat in Köln auch nicht jeder. Und das ist halt auch ein Teil des Problems.
Ja, also gut, das ist ja auch ein Dortmunder Problem.
Der,
also
ist ja gerne, genau.
Jetzt überleg mal, ja, also wenn jetzt Elmaler und Karezas kommen, dann wird es wieder viele geben, die sagen, man kann sofort Bayern München angreifen. Aber die sind 18 beziehungsweise 19 Jahre alt. Also da muss man halt auch mal die Kirche im Dorf lassen und darüber nachdenken, was man dann immer für Erwartungen raushaut. Und ich habe es ja auch in dieser Sendung schon gesagt, der FC hat vor ein paar Jahren noch international gespielt. Und in der vergangenen Saison war dieser Verein ein Aufsteiger. Also das sagt dann auch eine Menge aus. Kontinuität halte ich für ganz, ganz wichtig, auch auf der Trainerposition. In Dortmund gibt es natürlich viele Diskussionen. Hier wird dann auch gefragt, kann Kovac seine Spielidee weiterentwickeln, beziehungsweise ist willens, dies zu tun? Weil jetzt gibt es halt dann vielleicht mal so viele junge Spieler in diesem Kader, die muss er dann auch mehr oder weniger einsetzen. Also irgendwann hat er keine Wahl mehr. Wie nimmst du Niko Kovac von außen wahr, aus der Distanz?
Ich würde sagen, ein Mann mit einer klaren, vernünftigen und starken Ansprache und der genau weiß, was er tut und macht. Und so ein bisschen würde er jetzt vielleicht auch so zu seinem Glück gezwungen, dass er sich jetzt bis auch umorientieren muss beim BVB, weil er wird natürlich jetzt so ein bisschen auch aus seiner eigenen Komfortzone geschubst. Und ich glaube, genau das ist das, was du jetzt gesagt hast. Er muss auf die jungen Spieler setzen, weil de facto sind keine anderen mehr da.
Ja. Also deswegen finde ich das gut. Ja, ich freue mich. Vielleicht kann man irgendwie noch den einen oder anderen loswerden. Also, das klingt jetzt negativer, als es ist. Aber ich glaube, Marcel Sabitzer hat auch keine große Zukunft in Dortmund mehr. Der Vertrag läuft im Sommer 27 aus. Und wenn man da noch ein bisschen Geld mit verdienen möchte mit diesem Spieler über eine Ablöse, dann muss man ihn halt jetzt verkaufen. Hier wird auch geschrieben, hat Aki gut zugehört, als Jürgen Klopp darüber philosophiert hat, wie wichtig Flügelspieler sind und wie wichtig auch eine Viererkette ist. Das wäre ja interessant. Ne? Also er war jetzt mit dabei, als Jürgen Klopp vorgestellt wurde, saß da auch auf dem Podium, aber gefühlt hat ja wirklich nur Jürgen Klopp gesprochen. Also das war wirklich sensationell. Meine Frage, finden Ole Boog, Lars Ricken und Carsten Kramer noch irgendwo in einer vergessenen Jackentasche 120 Millionen Euro für Jan Diamandé? Also ich glaube nicht, dass der zu Borussia
Dortmund
wechselt.
Der nächste Flügelspieler.
Ja, aber also da bahnt sich ja ein Wechsel zu Real Madrid an. Und hier wird auch geschrieben, könnte Elmaler eine große Nebelkerze sein?
Dann verbreitet sie aber sehr viel Nebel. Also,
ja. Das würde
also
mich
als,
auch stark wundern.
Als trojanisches Pferd dient das jetzt nicht. Also dafür ist das jetzt zu lange in den Medien und zu sehr verbrieft von allen Seiten. Also ich wüsste jetzt nicht für wen, weil Diamandé, das wäre dann doch nochmal ein ganz anderes Kaufpaket, ne? Also da,
nein, das ist dann auch nicht sinnvoll. Dann kaufe ich lieber für die Summe vier Leute, die 30 Millionen kosten, anstatt einen, der 120 Millionen kostet. Wobei das ja so eine ewige Debatte ist. Investiert man mal lieber in die Spitze, anstatt regelmäßig in die Breite? Borussia Dortmund wüsste bei Diamandé natürlich sofort, dass das ein Spieler ist, der in der Bundesliga funktioniert. Und also das ist ein fantastischer Spieler, gar keine Frage. Aber ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn er denn dann Leipzig verlässt und dann halt nicht innerhalb der Bundesliga vielleicht dann ein rotes Trikot trägt, sondern lieber nach Spanien geht und da bei Real Madrid aufläuft. Wobei also das Gerücht Diamondé zu den Bayern gibt's nicht. Ja, ihr könnt es natürlich jetzt gerne aufmachen, ist kein Problem. Könnt die schwarz-gelbe Runde zitieren, auch gar kein Problem. Aber das wird nicht passieren. Hier wird gefragt, ist Kovac noch Trainer zum 01.01.2027? Ja, merkst du halt, ne? Diese Ungeduld. Also die Saison hat noch nicht angefangen, noch nicht ein Spiel. Aber auch nach diesem Testspiel heute, ja, das ist Kommerz. Ja, natürlich ist es Kommerz. Aber Borussia Dortmund braucht auch diesen Markt in Japan. Ist dadurch die Zeit mit Shinji Kagawa natürlich sehr, sehr beliebt. Und der hat ja dann auch jetzt darüber gesprochen, was Dortmund für ihn bedeutet. Das war auch nochmal schön zu sehen. Ich hatte wenige bis gar keine Interviews von ihm gesehen. Spricht ja ein sehr gutes Englisch. Also falls ihr da mal reinschauen wollt, gibt es ein paar Interviews. Was haben wir denn hier noch? Ja, wann wird Sancho vorgestellt? Dazu haben wir auch schon was gesagt. Hier fragt der Kollege Stefan Butzko, der zuletzt hier zu Gast war. Warum ist LeBron James trotz deiner Einschätzung, dass er auf gar keinen Fall nach Philly geht, nach Philly gegangen? Lieber Stefan, herzliche Grüße zurück nach Philadelphia. Ich wusste nicht, dass er nicht mehr gewinnen möchte. Ja, deswegen ist er wahrscheinlich nach Philadelphia gegangen und lässt die Karriere da noch ein bisschen ausklingen. Nein, ist eine kleine Provokation meinerseits. Ich mag das nicht, wenn so Legenden ständig den Verein wechseln. Aber das heißt ständig. Das ist ja jetzt sein vierter Wechsel, sein fünfter Wechsel, glaube ich, in der NBA. Und ja, andere, die sind einfach bei einem Verein geblieben, wie Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Larry Bird. Ja, und die waren bei den Vereinen eine Legende und dann reicht das auch. So, was haben wir denn noch? Oh, hier wird gesagt, ich plane zurzeit ein Grillfest im Stil von Ditsche an einem Dortmunder Kiosk. Würdet ihr kommen? Bist du für sowas zu haben? Grillfest am Kiosk, ja?
Auf jeden Fall.
Ja, dann werde ich dich informieren, sobald klar ist, wann das stattfindet. Ich wechsle mal hier kurz das Medium und switche rüber zu Instagram, denn da haben auch einige Leute Fragen gestellt. Und hier schreibt jemand, ich würde gerne Woltemade beim BVB sehen.
Oh.
Jetzt habe ich gelesen, Newcastle will den ausleihen und zwar zu West Ham, aber West Ham ist auch Zweitligist. Also das muss man sich mal vorstellen, ja. Also
ja, wenn man überlegt, was für ein Hickhack da war zum Abschluss des Transferfensters vergangenes Jahr, lief jetzt die zweite Saisonhälfte jetzt nicht so Sahne bei ihm, ne?
Nee, gar nicht. Und der Julian hat jetzt bei der Nationalmannschaft auch nicht dafür gesorgt, dass er noch Selbstvertrauen getankt hat. Ich glaube, dass das ein toller Spieler ist. Hier schreibt aber noch einer, der ist circa 2 Meter groß und kann trotzdem keinen Kopfball. In Bremen nennen sie ihn heute noch Stolpermade. Er ist aber auch ein bisschen hart. Also er hat schon auch einige gute Spiele in Stuttgart gemacht. Ne? Hier wird zu den Fanfreundschaften gefragt, da haben wir drüber gesprochen. Hier wird zu El Mala gefragt, auch was das System angeht, auf welchen Positionen er spielen kann und so weiter. Also wir sind sehr, sehr ausführlich, glaube ich, auf ihn eingegangen, auch auf die Ablöse Sommer. Hier schreibt noch jemand, Tresoldi wäre auch eine Option. Dafür muss, glaube ich, Serhou Guirassy den Verein auf jeden Fall verlassen. Da wird nochmal was zu El Mala gefragt. Das freut mich, dass wir ganz viele Fragen quasi schon während unseres Gesprächs beantworten konnten. Aber was natürlich ein Thema ist, das sind Testspiele und aktuell werden viele junge Spieler beim BVB eingesetzt, generell, aber auch viele Jugendspieler noch zuletzt mit dabei gewesen. Sind Testspiele überbewertet?
Absolut. Also ich habe schon so viele tolle Testspiele gesehen, wo...
Und dann Atalanta, hat der FC es verkackt, ne? Ja.
Genau, Atalanta Bergamo 4-0 geschlagen wurde und dann war die nächste Woche doch dieselbe Stolperei wie in der Vorsaison. Also hier und da ist es, glaube ich, schon wird es zu hoch gehangen. Ich glaube trotzdem, wenn man so auf einzelne Spieler achtet, kann man vielleicht eher so gucken, wen man so ein bisschen mal so ein, wie sagt man, Player to watch, wenn man jetzt quasi jetzt bei so Jugendspielern ist, wo man sagt, okay, wie verhält der sich schon im Seniorenfußball, wie weit ist der, ist es bei ihm vielleicht wahrscheinlicher, dass er im Zuge der Saison, im Laufe der Saison dann näher an den Kader rückt. Ich finde, sowas ist immer ganz interessant, so auf einzelne Spieler zu gucken. So das generelle Ergebnis ist für mich teils oder größtenteils oft irrelevant, weil es wird ja häufig nach 60 Minuten komplett durchgetauscht oder schon zur Halbzeit. Ich finde es ja ganz schwierig. Also vor allen Dingen, weil man ja auch nie weiß, beziehungsweise das weiß man dann im Nachgang oder wenn man dann gegoogelt hat, wer der Gegner teilweise überhaupt ist, in welchem Stand der Vorbereitung die sich befinden. Also das sind ja so viele Faktoren, finde ich, die schwierig zu bewerten
und
sind, so einzelne Spiele.
Und auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt, du weißt nicht, wie die Mannschaft am Tag davor trainiert hat, wenn du es nicht gesehen hast. Es kann sein, dass sie komplett auf Kondition gegangen sind. Es kann sein, dass sie zweimal hart in der prallen Sonne trainiert haben. Wenn du da nicht komplett im Thema bist, dann sind das halt auch Dinge, die Leistung in einem Testspiel beeinflussen. Borussia Dortmund ist jetzt nach Japan geflogen, hatte, glaube ich, einen Tag, um sich einzugewöhnen. Und dann haben die ein Testspiel gemacht gegen eine Mannschaft, die anscheinend auch ganz gut im Saft steht. Also von daher... Ne, das ist nicht so einfach und wie gesagt, es war kein wichtiges Testspiel, das kommt auch noch dazu.
Ja, also ja. Der, der Kollege Wob, da hatte ich jetzt auch mal natürlich nochmal nachgefragt, wie er so es bewertet. Und er meinte auch, es ist so eine Woche gemischt, Werbung und Regeneration. Also das ist jetzt, man sollte es jetzt wirklich nicht zu hoch hängen. Inwieweit das jetzt sinnvoll für eine Mannschaft ist, ist die andere Frage, ist aber, glaube ich, trotzdem wichtig für den Verein, wie du gesagt hast. Das ist ja einfach so.
Absolut.
Das gehört halt, wenn man eine gewisse Größenordnung ist, in einer gewissen Größenordnung von Verein ist, dann gehört das dazu.
Ich habe eben einem Hörer noch geschrieben, liebe Grüße an dich, Markus, gehen raus, dass die nächstes Jahr bestimmt wieder in die USA fliegen. So wird es kommen und darauf müssen wir uns halt einstellen. Nächstes Jahr ist im Sommer tatsächlich mal ausnahmsweise gar nichts. Weder eine Club-WM noch ein Turnier. Von daher gehe ich davon aus, dass sie dann wieder nach Nordamerika fliegen werden. So, jetzt haben wir noch ein letztes Thema. Ich habe gesagt, da wollen wir auch noch mal kurz drüber sprechen. Eure Meinung zum neuen Infantino-Irrsinn, die WM verkaufen zu wollen. Das ist natürlich jetzt schon exorbitant groß geworden. Ich habe jetzt gerade eben noch, als ich die Hörerfragen nachlesen wollte, bei Twitter gesehen, dass sich auch die Serie A, also Lega Calcio, der Verband, was in Deutschland die DFL ist, dazu geäußert hat und gesagt hat, sie stehen hinter den Aussagen der UEFA. Die UEFA hat gesagt, sie findet das überhaupt nicht witzig. Ich glaube, The Times war die Zeitung, die zunächst darüber berichtet hat. Es soll ein Tochterunternehmen sozusagen der FIFA gegründet werden mit dem Kürzel FFE und da können Investoren dann einsteigen, um prozentual Rechte an den Turnieren und so weiter zu kaufen, an der Vermarktung der FIFA, und das passt vielen nicht. Mir passt das natürlich auch nicht. Ich finde, dass der Bogen da überspannt ist. Das hat man jetzt bei der Weltmeisterschaft schon gesehen mit den Ticketpreisen, die natürlich auch teilweise durch den Schwarzmarkt so hochgetrieben wurden. Die waren nicht regulär alle so teuer, das sollten wir vielleicht auch dazu sagen. Durch ganz viele andere Sachen wie das Hydration Break und so weiter und so fort. Auch da hat die UEFA schon gesagt, gibt es bei uns nicht. Wenn es natürlich heiß ist, kann eine Trinkpause gemacht werden und sollte auch, ist ja absolut richtig. Aber in der Regel ist das ja dann nicht der Fall. Wie stehst du zu der ganzen Thematik? Ich denke, da sind wir inhaltlich wahrscheinlich auf der gleichen Ebene unterwegs.
Also ich kann eigentlich nur all das unterstreichen, was du gesagt hast. Und für mich ist es eigentlich nur ein Wort, ich finde es abartig, wirklich. Also diese Freude an der WM, die für mich trotzdem gefühlt zu lang war, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, ja, diesen blondierten Mann aus den USA hat man viele Wochen Gott sei Dank nicht gesehen bzw. wahrgenommen, und dann kam halt dieses USA-Spiel mit der aufgehobenen Sperre und dann war es für mich eigentlich schon wieder vorbei. Also man muss sich ja mit vielem zurechtfinden, wie du auch sagst, Hydration Break, jetzt im Finale längere Pause, die US-Hymne wird gespielt, obwohl es das noch nie üblich war. Er Trump und Infantino lassen sich selber feiern, würden am selbsten erstmal den WM-Pokal in die Höhe recken. Es wird ja immer weiter und weiter. Das Problem ist, man findet jetzt nicht mehr diesen Ausstieg. Irgendwann hätte man auch von Seiten UEFA oder von den einzelnen Verbänden klarere Kante zeigen müssen und nicht immer nur andeuten und sagen, ja, okay, man hätte vielleicht im Vorfeld mehr machen müssen. Das fing ja gerade beim DFB groß an, Stichwort Katar, Regenbogenbinde etc. Das sind alles Sachen, man hat zu viel mit sich machen lassen. Und wenn der Bogen wird einfach weiter überspannt und man muss halt einfach jetzt mal reagieren und auch wirklich mal ein klares Zeichen setzen. Es hätte ja auch schon damit anfangen können, finde ich, dass die belgische Mannschaft gar nicht zum Spiel antritt gegen die USA.
Also, wenn das der Fall gewesen wäre, hätte die FIFA natürlich gesagt, wir werden die auf Jahre nicht an irgendwelchen Wettbewerben von uns teilnehmen lassen. Das wäre mal das Erste gewesen. Aber das Zweite wäre absolut konsequent gewesen. Also,
genau.
Weil klar ist, Belgien gewinnt sowieso nicht den Titel. Hätten sie auch bei dem Spiel zu Hause bleiben können. Ja, also überspitzt formuliert, das würden wir natürlich bei unserer Mannschaft nie sagen, obwohl sie vielleicht aktuell sportlich auf ungefähr dem gleichen Level ist wie Belgien. Vielleicht sogar einen Tacken schlechter. Kann man jetzt hin und her diskutieren. Aber ich will damit sagen,
aber,
es war klar,
meinst, ja,
ne, dass die nicht den Titel holen. Und das wäre tatsächlich ein unglaubliches Zeichen gewesen. Es wäre natürlich auch ein Zeichen von diesem amerikanischen Spieler gewesen, von Balogun, wenn er gesagt hätte, ich will nicht spielen. Das wäre auch ein Zeichen gewesen. Kann man natürlich nicht von diesem Spieler erwarten. Also liebe Leute, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich will den hier jetzt nicht an den Pranger stellen. Aber das ist natürlich etwas, wo ich mich schon frage, auch Pochettino, der amerikanische Trainer, hat dann ja auch gesagt, nö, es war genau die richtige Entscheidung, anstatt vielleicht von sich aus mal zu sagen, dann setze ich den Spieler nicht ein. Den kann ich auch in Teilen verstehen, weil er den maximalen sportlichen Erfolg mit seiner Mannschaft haben möchte. Und durch den Einsatz dieses Spielers waren die Chancen besser. Sie haben dann 4-1 verloren, das war vielleicht auch eine ganz gute Antwort. Ich habe irgendwie gerade die Hoffnung tatsächlich, vielleicht ist es auch naiv, dass sich jetzt etwas tut. Weil durch diese Nummer jetzt unmittelbar nach der WM und den Dingen, die dort passiert sind, glaube ich, sind so viele Leute aufgeregt und auch der nordamerikanische und lateinamerikanische Fußballverband CONMEBOL hat sich dazu geäußert bzw. gesagt, wir sehen das so, wie die UEFA das sieht. Und das war ein Verband, ein Kontinentalverband, bei dem man nicht unbedingt davon ausgehen konnte, weil da viele kleine Nationen sind, die natürlich davon profitieren, dass zum Beispiel die WM erweitert wurde. Hast du auch ein bisschen Hoffnung?
Ja, so ein bisschen, wenn sich, wie du sagst, jetzt direkt was tut, weil diese WM halt noch so nachwirkt. Es darf jetzt nicht zu viel Zeit ins Lande verstreichen und wieder nichts passieren. Und es muss halt auch klar sein, es muss mal geschlossen reagiert werden und es muss halt geschlossen auch gehandelt werden. Dann kann ich mir vorstellen, dass denn was passiert, aber da muss jetzt auch wirklich diese Dynamik beibehalten werden, beziehungsweise auch wirklich direkt gehandelt werden. Und dann habe ich eine gewisse Hoffnung. Ich bin aber noch trotzdem sehr unsicher. Also bisher war sich halt jeder trotzdem noch am nächsten. Das ist halt einfach so. Und im Nachgang wurde dann viel drüber geredet. Ne? Also natürlich. Es ist ja ein Gesamtphänomen. Also erzähl ich ja jetzt nichts Neues. Aber das ist halt so. Immer dieses, es braucht einen, der den ersten Schritt macht und dann ziehen auch die anderen nach. Auf diesen Effekt muss man jetzt einfach mal hoffen.
Die UEFA ist der mächtigste Kontinentalverband mit großem Abstand. Das ist gar keine Frage. Das Problem ist, dass halt jeder nationale Verband in der FIFA eine Stimme hat, wenn es darum geht, den nächsten Präsidenten zu wählen. Das wird wieder Gianni Infantino sein, da bin ich mir relativ sicher. Irgendwie wird er sich aus dieser Nummer rauswinden. Vielleicht wird er es auch eiskalt durchziehen. Ich glaube, ihn juckt es halt einfach nicht. Und wenn der Deal einmal unterschrieben ist, dann profitiert er ja aber auch in einem gewissen Maße. Also von daher, seien wir mal positiv. Ja, bitte. Ja.
Und das nach Sepp Blatter, wo jeder gesagt hat,
ja, der twittert jetzt immer fleißig und macht sich über die FIFA lustig und sagt, das ist alles nicht mehr zu ertragen. Es ist nicht zu fassen.
Wie kann es sein, dass man sich Sepp Blatter zurückwünscht? Ja, also, ja, es ist ja so. Tatsächlich, es ist ja wirklich Realsatire.
Die WM war wunderbar mit 32 Mannschaften. Es war alles in Ordnung. Die WM war auch immer gut, wenn einzelne Länder noch in der Lage waren, sie auszurichten. Beim nächsten Mal sind 6 Stück. Es ist einfach völlig aus dem Ruder gelaufen. Und man kann über die UEFA auch sagen, was man möchte, mit diesem geschlossenen System Champions League für die Top-Clubs und da fließt die ganze Kohle rein und so weiter und so fort. Aber trotzdem, die FIFA hat den Bogen nochmal maximal überspannt und ich weiß nicht, wie es dir geht, jetzt abschließend in dieser Sendung, aber mein Vorteil ist, dass ich dann trotzdem immer noch in der Lage bin, wenn ich ins Stadion gehe oder ein Spiel im Fernsehen schaue, mich am Fußball selber erfreuen zu können.
Ja, das auf jeden Fall. Also dann ist ja auch so ein bisschen das, was davor oder danach passiert, auch so bei mir immer so ein bisschen ausgeschaltet, weil ich diesen Sport als solchen einfach so liebe. Das ist ja so ein bisschen auch diese Perverse, dass man so viel mit sich machen lässt da rundherum.
Ja. Das ist tatsächlich so. Wir investieren alle viel zu viel Geld und viel zu viel Zeit. Und, oh, ich muss los. Gleich kommt das nächste Spiel. Nein, so schlimm ist es nicht. Julian.
Nur um einmal zusammen am Bütchen eine Currywurst zu essen oder so. Ja. Oder,
genau.
Oder ein Grillfest war es ja sogar.
Ja, Grillfest. Aber, das ist nicht heute. Das kann ich dir sagen.
Aber das ist ja trotzdem das. Solche Anfragen von sowas lebt ja dann auch wieder der Fußball. Und das sind ja diese Sachen im Kleinen, über die man sich dann doch wieder erfreuen kann. Da sind wir auch wieder ein bisschen beim Thema Fanfreundschaft.
Natürlich, ganz viele Freundschaften zumindest bei mir sind dadurch entstanden, dass man ein gleiches Interesse hat, dass der Sport, primär der Fußball oder hier in dem Fall Borussia Dortmund. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass es den Sport gibt. Julian, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir konnten zu Said Elmaleh alles sagen, was wir sagen konnten. Ja, von daher bin ich mal gespannt, was jetzt in den nächsten Tagen passiert. Werde dich natürlich mit einigen Anrufen bombardieren, falls der Deal nicht zustande kommt, weil du ihn angekündigt hast, und werde es dir in die Schuhe schieben.
Klar.
Ich wünsche dir noch eine schöne Restvorbereitung. Drücke die Daumen, dass der FC eine gute Saison spielt. Und ihr da draußen nochmal der Hinweis, schwarz-gelbe-runde.de. Da gibt es alle Informationen, falls ihr dieses Format auch mit einer kleinen Spende unterstützen wollt. Das ist sehr gerne genommen. Und schickt auch weiter E-Mails an info@schwarz-gelbe-runde.de. Ich sammle nach wie vor Geschichten, die ich vielleicht in einem Buch veröffentlichen möchte, von Fans, also von euch, die vielleicht etwas Besonderes zu erzählen haben. Das sind Geschichten, die auch schon gerne sehr lange zurückliegen können. Also bleibt am Ball, folgt uns bei YouTube und natürlich auch bei Instagram, und dann hören wir uns bald wieder. Ciao.